und auch schon oft, viel früher auch schon, da bin ich sicher. Aber eine Frage: Welche Botschaften sind uns vom Propheten im Buch Jona überliefert? Welche Botschaften sind uns vom Propheten Jona in seinem Buch überliefert? Wie viele und welche? Eine. Also er hat keine Botschaften von Gott, die er erhalten hat, ist nur ein Satz überliefert. Und der heißt in Kapitel 3, Vers 4, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Das ist die Botschaft, die er weitergegeben hat. Mehr ist nicht aufgeschrieben von ihm als Botschaft. Also warum dann Prophet? Sein ganzes Leben ist prophetisch. Sein ganzes Leben ist die Botschaft. Und das ist das Außerordentliche am Buch Jona, dass er nicht die Botschaften so erhalten hat und dann weitergegeben, sondern sein Leben ist die Botschaft. Das ganze Buch. Darum habe ich auch geschrieben, lest es bitte nochmals durch. Jona wird auch an anderen Stellen in der Bibel erwähnt von Jesus. Jesus hat sich mehrmals auf ihn bezogen, in Matthäus 12. 38 bis 41, da sind die drei Tage im Bauch des Fisches ein Zeichen für den Tod und die Auferstehung, ja, von Jesus. Und anders aber in Matthäus 16, 1 bis 4, da kommt Jesus gerade von seiner Missionsreise in das heidnische Gebiet von Tyrus und der Dekapolis zurück und hat 4000 Heiden zu essen gegeben. Da steht er als das Zeichen dafür, dass er der eine Prophet war, der zu den Heiden gesandt wurde. So wie Jesus gerade zu den Heiden gegangen war. Ist ganz spannend, wenn ihr das mal genau liest mit der Speisung der 4000. Da steht nämlich, sie haben den Gott Israels gepriesen. Das würde nicht stehen, wenn das Juden gewesen wären. Und Jesus hat diese Heiden gefüttert. Die Jünger hatten keine Anstalten gemacht zu helfen. Erst nach 3 Tagen hat Jesus gesagt, er hat Erbarmen mit den Leuten. Bei den Speisungen der Juden bei 5000, da waren schon am Abend die Jünger sehr besorgt, dass doch alle etwas zu essen haben. Ihr seht, dieser Unterschied, oder? Und vom Messias ist eben gesagt, dass er das Licht der Heiden, das Licht für die Völker ist. Und als Jesus dann über den See gefahren ist, da kamen die Pharisäer und haben gesagt, hallo, gib uns ein Zeichen, wir wollen ein Zeichen von dir, dass du der Messias bist oder nicht. Und Jesus sagt, ihr bekommt kein anderes Zeichen als das Zeichen des Jona. Sie hätten es erinnern müssen, dass er der ist, der eben für die Völker gekommen ist. Und so ist Jona auch ein Zeichen dafür. Aber auch im Alten Testament lesen wir schon früher von Jona. Er wird als Prophet erwähnt, der den König Jerobeam II. Verheißen durfte, dass er das Gebiet Israels von Hamat im Norden bis zum Toten Meer zurückgewinnen würde. Was dann auch geschah. Denn der Herr hatte gesehen, wie bitter das Elend Israels war. Also Gott hatte trotz des bösen Königs Jerobeam sich über sein Volk erbarmt. Und Jona hatte schon große Erfahrungen mit dem gnädigen Gott gemacht. Solange es das eigene Volk betraf, war das ihm sehr recht. Aber dann kam ein anderer Auftrag. Jona musste mit, Gott sagte zu Jona, wie wir es gelesen haben, aufgehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist von mich gekommen. Ninive war die Hauptstadt Assyriens zu damaliger Zeit, hatte einen sehr großen Einfluss und beherrschte den Mittleren Osten weitgehend, hatte auch Israel immer wieder bedroht. Aber zu jener Zeit, als Jona war, da hatte Israel sich gut gewehrt und konnte sogar Land zurückgewinnen. Und das war den Assyrern auch ein Dorn im Auge. Die Assyrer gingen nicht zimperlich um mit ihren Feinden. Sie haben sie bei lebendigem Leib gehäutet, ihre Schädel gespalten. Und das haben nicht andere über die Assyrer geschrieben, sondern das ist auf Triumphbögen von ihnen selber aufgezeichnet worden. Das heißt, sie waren stolz auf ihre Grausamkeit gegenüber den Feinden. Darum auch die Bosheit Ninives kam vor Gott. Das war nicht einfach so. Das war ganz klar. Und wer wollte dann nach Ninive gehen von Israel zu diesen Feinden? Also Jona auf jeden Fall nicht. Und er hat sich entschieden, in die andere Richtung abzuhauen. Anstatt 800 Kilometer über Land zu wandern nach Ninive, hat er sich aufgemacht und Geld bezahlt, also nicht wenig wahrscheinlich. Das war das Ende der damaligen Welt, nach Tarsis. Man nimmt an, dass das in Spanien war. Also 3000 Kilometer in die andere Richtung. Ja, und da suchte er sich einen Platz auf dem Boot, wie wir wissen. Da kann man sich gut verstecken. Die Phönizier waren übrigens bekannt als die besten Seefahrer zu damaliger Zeit. Die hatten schon Schiffe, die bis zu 100 Tonnen laden konnten. Also wenn die da die Ware über Bord werfen, waren das nicht 2-3 Rucksäcke. Da war dann schon etwas mehr dabei. Und Jona schlief dann. Er schlief, die anderen mussten sich abrackern. Ja, der Plan Jonas schien aufzugehen. Er konnte schlafen, er war untergetaucht, weg von Gott. Und dann heißt es, aber der Herr. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind. Manchmal haben wir so unsere Pläne und denken, das geht alles auf. Und auf einmal kommt der Aber der Herr. Ist vielleicht auch schon passiert. Aber der Herr. Die Matrosen waren perplex. Sowas hatten sie noch nie erlebt, diesen fürchterlichen Sturm. Und sie wussten sofort, da ist Übernatürliches, geschieht da. Es ist nicht so ein gewöhnlicher Seesturm. Da ist viel mehr dahinter. Und sie schrien jeder zu seinem Gott. Nur einer schlief. Derjenige, der Gott kannte. Der hat geschlafen. Und der Hauptmann, dieser heidnische Hauptmann, musste runtergehen und ihn aufwecken und sagen, hey, was ist los? Bete du zu deinem Gott, vielleicht kann der helfen. Dann haben wir noch etwas Hoffnung. Bis jetzt ist nichts passiert. Ist es manchmal nicht auch so, dass wir als Gemeinde, und Jona steht für die Gemeinde, für das alttestamentliche Volk Israel und auch für die neutestamentliche Gemeinde und für uns Missionare, dass wir manchmal schlafen und denken, dass Stürme der Zeit gehen uns nichts an. Das ist die Welt, da haben wir nichts damit zu tun. Aber Gott hat ein anderes, Gott will etwas anderes. Der bekannte Publizist Peter Scholl-Latour sagte in einem Interview, ich fürchte nicht die Stärke des Islam, sondern die Schwäche des Abendlandes. Der Sturm in heutiger Zeit geht uns Christen tatsächlich etwas an. Und wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und wir können uns nicht einfach schlafen legen und denken, ja, das ist da im Nahen Osten oder in der Ukraine, das geht uns nichts an. Wir könnten uns da als Schweizer Christen sehr schnell täuschen, was da noch kommt. Und nachdem das durch das Los klar wurde, dass der Sturm etwas mit Jona zu tun hatte, da musste er den Seeleuten Rede und Antwort stehen. Jona gibt ein umfassendes Bekenntnis zu seinem Gott ab und bekennt, dass er vor diesem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, auf der Flucht ist. Warum hast du das getan? Die waren entsetzt darüber. Das ist hellster Wahnsinn, vom lebendigen Gott wegzurennen und so unterzutauchen. Werft mich ins Meer. Dann wird das Meer ruhig, sagte Jona zu ihnen, denn ich weiß wohl, dass ich der Grund bin für diesen Sturm. Obwohl er von Gottes Angesicht davongerannt ist, hat Jona seinen Gott bekannt. Ganz klar, er hat ihn nicht verleugnet. Er hat gesagt, wer er ist. Und die Seeleute haben vielleicht das erste Mal davon gehört. Und das hatte eine Wirkung auf diese Leute. Und als er noch sagte, werft mich übers Meer, also ins Meer, Da haben sie noch mehr abgerackert und versucht, an Land zu kommen, weil sie wollten Jona nicht töten. Und sie wollten selber auch leben. Die Männer versuchen, sich selbst und Jona zu retten, aber je mehr sie sich abmühten, desto ärger tobte der Sturm. Und dann lesen wir, das können wir gleich miteinander machen, 1, 2, 3. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens des Mannes willen. Das ist zu. Denn du bist. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Hüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Brachten Opfer und Gelübde. Die Gelübde nicht, als sie in Not waren, sondern als sie schon vorbei waren. Ist noch spannend zu sehen. Die haben Gott gedankt von ganzem Herzen. Wenn wir heute über Herzenshaltung nachdenken, das Herz des Jona und unser Herz, wessen Herzenshaltung beeindruckt uns, die von Jona oder die der Seeleute? Jona schlief, während die anderen sich abrackerten. Jona waren die Menschen egal und sein eigenes Leben war ihm egal, währenddem die Seeleute wollten sich selbst und auch Jona retten. Mit aller Kraft, die haben sich eingesetzt. Und weil sie Jona herausgefordert hatte, haben sie vom lebendigen Gott gehört und in großer Ehrfurcht haben sie sogar ein Tier geschlachtet, damit Jahwe ihre Schuld sühne, weil sie dachten, Jona ist jetzt tot. Da merken wir etwas von großer Ehrfurcht gegenüber Gott, eine große Offenheit, Gehorsam auch, weitaus größer als bei Jona. Und das hat mich auch immer wieder beeindruckt, als wir bei den Karen gearbeitet haben, wie die Karen zu Gott gebetet haben, intensiv. Da war ich immer wieder beschämt. Und dennoch, dank dem Bekenntnis von Jona, haben sie von Gott gehört. Und Jona war trotz Flucht ein Missionar, wenn auch ein Widerwilliger. Gott brauchte ihn. Und ich denke, das ist auch mutmachend, wenn wir manchmal nicht so viel Mut haben. Gott nahm den Jona nochmals in seine Schule. Wenn Gott sagt, geh nach Ninive, dann meint er, geh nach Ninive. Es ist erstaunlich, wie weit Gott geht, um mir eine Lektion zu erteilen. Ich denke an eine junge Frau, die wir kennengelernt haben. Sie hatte Hotellerie gelernt in der Schweiz und dann in Kanada war sie bei Urbana, wurde von Gott in die Mission gerufen. Und sie kam dann zu uns in den Busch raus für eine Woche zu einem Einsatz. Und natürlich war da nicht die Sauberkeit, die sie gelernt hatte. Die Toilette war außerhalb des Hauses. Und nach 3 Tagen hat sie gesagt: Hallo Hans und Beatrice, ich muss zurück in die Stadt, ich kann da nicht auf die Toilette. Das geht nicht. Und wir waren nicht nahe bei der Stadt, das war eine ganze Tagesreise über schwierige Straßen. Da haben wir gesagt: Liebe Linette, das geht nicht. Du musst hier die Toilette benutzen. Sie hat sich dann überwunden und blieb die Woche. Aber vielleicht war der Kulturschock etwas zu groß, den wir ihr zugemutet hatten. Auf jeden Fall hat sie dann einen Mann geheiratet, der durch sie zum Glauben gekommen war. Sie haben beide Karriere gemacht in Singapur. Sie wurde Vizedirektorin der Citibank in Singapur. Und die haben wirklich Vollgas gegeben, blieben aber auch beim Herrn. Sie haben dann bei Sentosa das ganze Projekt übernommen, diese Insel zu entwickeln, bis dann die Regierung wollte, dass sie ein Casino dort aufstellen. Da hat sie gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Und zu dieser Zeit kamen wir wieder zurück nach Singapur, haben sie besucht, haben etwas über die Mission gesprochen und später haben sie uns geschrieben, weißt du, das war jetzt gerade wieder zweiter Ruf. Und sie sind dann nach China gegangen, haben dort viele Projekte von OM übersehen und haben dort einen segensreichen Dienst gemacht. Manchmal ist es so, dass Gott uns zweimal ruft, wie bei Jona, nicht nur einmal. Und es ist nie zu spät. Wir können immer in diesen Auftrag einsteigen. Ja, Jona, Gott ließ Jona nicht einfach abtauchen und dann geht einen Weg, sondern Gott wollte ihn haben, wofür er ihn bestimmt hat, eben als Prophet und als Missionar. Der Prophet hätte ja im eigenen Land tatsächlich noch mehr als genügend zu tun gehabt mit dem unbußfertigen Israel. Und dennoch sendet ihn Gott in das andere Land. Und manchmal höre ich hier in der Schweiz, ja, wir haben ja hier Missionsgebiet, was sollen wir da noch in die Ferne schweifen? Und das stimmt ja. Es gibt noch viel zu tun. Und dennoch ruft Gott Menschen, auch heute, auch aus der Schweiz, in andere Länder, wo ganze Völker noch nichts von Gott gehört haben. Ich erinnere mich daran, wir waren 16 Jahre in Thailand gewesen, dann 8 Jahre in der Schweiz und dann kam die Frage, sollen wir jetzt, oder der Auftrag oder die Offerte, eine größere Viva-Kirche hier in der Schweiz leiten. Und ich tendierte eigentlich so in diese Richtung. Und meine Frau sagte, hier ist es, ich gehe lieber wieder nach Thailand. Und dann haben wir, was machen wir? Wir sind uns oftmals nicht immer so einig, wenn es darum geht, wo wir hin sollen oder so. Das gibt's also. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen zu einem früheren Pastor, den wir gut gekannt hatten. Und haben mit ihm gesprochen. Und der hat dann so deutliche Worte gesagt und hat gesagt, Hans, ihr könnt die Sprache, ihr kennt die Kultur. Hier in der Schweiz kann jeder Gott hören, wenn er will. Aber dort, das können wenige. Und das gab dann den Ausschlag, dass wir wieder, Einschlag in meinem Herzen, aber Ausschlag, dass wir wieder gegangen sind. Ja, Gott führt uns und er zeigt uns den Weg, oder? Und Jona fehlte, ja, er wusste, was er jetzt zu tun hatte, als er im Bauch des Fisches war. Und da war er wahrscheinlich auch froh, wenn er jetzt so... Musste ja jetzt viel tiefer abtauchen als nur ins Schiff, oder? Jetzt war er wirklich im Meer unten. Und er war froh, dass Gott ihn dort nicht vergessen hat. Und dass Gott ihn dort noch an ihn gedacht hat. Ja, der barmherzige und gnädige Gott reagiert auf das Rufen aus der Tiefe. Ja, ich bete seit 3 Tagen ununterbrochen. Herr, bitte hol mich hier raus. Und der Herr gebot den Fisch, der spie Jona ans Land. Er, den das Leben der Fremden kalt ließ, bittet nun um göttliche Gnade. Und während noch Jona noch vom Meeresgras eingewickelt am Strande lag, und das steht ja ausdrücklich, das hat ihn wahrscheinlich auch beschützt von der Säure des Magens, dass er nicht aufgelöst wurde, nur nebenbei. Ja, wird das Leben des Jona zum Zeugnis dafür, dass Gott keinen Gefallen hat am Tod des Sünders, sondern dass er sich über seine Bekehrung freut. Durch Gottes Gnade bekommt Jona das Leben erneut geschenkt. Und diese Gnadenerfahrung, und er spricht das auch aus in seinem Gebet, das Heil kommt vom Herrn, hinterlässt bei Jona dann auch seine Spuren. Was für ein großzügiger, liebender und barmherziger Gott. Und dann gibt ihm Gott die zweite Chance. Ruft ihn nochmals. Gott hat den Jona nicht aufgegeben und Gott hat die große Stadt Ninive nicht aufgegeben. Und Jona gehorcht und geht und predigt der Stadt die Predigt, die Gott ihm gegeben hat. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Es ist eine Gerichtsbotschaft. Aber die Gnade liegt darin, dass es eine Warnung ist, dass noch Zeit ist zur Umkehr. Und tatsächlich, es geschieht. Das Unglaubliche geschieht. Sonst hätte Jona gar nicht predigen zu brauchen. Und der grausame König geht mit einem guten Beispiel voran. Und die ganze Stadt, die von Nimrod gegründet war, 1. Mose 10, Ninive, diese Stadt, diese böse Stadt, wie es heißt, kehrte um. Und der König von Ninive steht hier als ein Gegentypus zum König von Israel. Gott hatte schon so viele Propheten zu seinem Volk gesandt und sie wollten nicht umkehren. Diese Heiden aber hören eine Predigt von Jona und sie sind bereit, ihr Leben umzukrempeln, das Böse zu lassen. Daraus können wir ableiten, die vielen unerreichten Völker sind potenziell ein fruchtbares Gebiet für die Mission. Da nun Gott ihre Taten sah, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Der Gott, der sich über das Leben des Jona erbarmt hat und ihm seine große Gnade zuteil werden ließ, der Gott, der sich über Ninive erbarmt hat, der Gott erbarmt sich auch über die unerreichten Völker der heutigen Zeit. Wenn ich an das Volk der Lisu, Akka oder Karen denke in Nordthailand, dann erkenne ich, dass Gott ganze Völker zu sich ruft. Zehntausende von Menschen sind in den letzten Jahren zu Jesus gekommen. Ganze Völker oder große Teile von Völkern, mehr als 50% der Lisu. Und Gott ist der gleiche gewaltige und barmherzige, menschenliebende Gott. Jerusalems Gott ist auch der Gott von Ninive. Und unser Gott, der sich in Jesus offenbart hat, ist auch der gnädige Herr über alle Völker. Er sorgt sich um diese Menschen. Du kannst im Auftrag Gottes teilhaben, zum Beispiel durch die folgende App, Unerreichte des Tages. Du kannst es auch kurz ablichten, da hast du sie. Da ist jeden Tag ein Volk, das unerreicht ist. Heute zum Beispiel die Rangrets, muslimische Rangrets in Indien, rund 500.000 Leute, keine Christen. Jeden Tag. Und das hilft auch, das Gebetsleben zu etwas frisch zu machen, jeden Tag etwas Neues, Anteil nehmen an der Weltmission. Und während Gott niemanden von uns zwingt, so fragt er uns heute Morgen doch, unser ganzes Herz und Seele und in seine Mission zu investieren. Und Beatrice hat gesagt, ja, wir haben auch hier Möglichkeiten, zum Beispiel, wer Freude hat an einem Straßeneinsatz am Donnerstagabend. Jona Kapitel 4 zeigt uns, dass das größte Hindernis, Gottes Mission in dieser Welt auszuführen, nicht die Seeleute waren, noch die Schöpfung, denn Wind und Fisch gehorchten ihm, noch die total verruchte, boshafte Stadt Ninive mit ihrem König, und wir schimpfen ja öfters mal darüber, über solche Zustände, sondern Jona, wir, die widerspenstige und auf sich selbst konzentrierte neutestamentliche Gemeinde. Es sind nicht die anderen, es sind nicht die Umstände. Das größte Hindernis ist die eigene Herzenshaltung, die nur auf das eigene Wohl und sich selbst bedacht ist, trotz der Berufung Gottes, seine Botschafter zu sein. Gottes großes Herz will unser kleines Herz gewinnen. Er gewann die Herzen der Seeleute, er gewann die Herzen der Niniviten, aber das Herz des Jona bleibt trotz der Gnade, die er im eigenen Leben erfahren hat, kalt. Er wird zornig, als Gott seine Gerichtspredigt nicht mit dem Untergang seiner Feinde bestätigt. Er fällt in das alte Gleis zurück und will nun seine Flucht rechtfertigen mit den Worten, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und lässest dich des Übels gereuen. Und jetzt überhaupt, lass mich einfach sterben. Ich will weg. Hab genug, Nase voll. Gott in seiner Geduld stellt ihm nur die eine Frage, ist es recht, dass du so zürnst? Und Jona verlässt schmollend die Stadt und wartet der Dinge, die da kommen sollen. Gott lehrt seinen widerspenstigen Boten weiterhin mit viel Geduld. Gott lässt seine Rizinusstaude wachsen. die den Hitzkopf Jona abkühlen soll. Und das erreicht sie aus. Es steht nämlich ausdrücklich, Jona freute sich sehr über den Rizinus. Also etwas zum Freuen. Und Missionare, die in der Hitze leben, können die Freude nachvollziehen. Ist auch nichts falsch daran. Aber als die Staude am nächsten Tag wegen eines von Gott gesandten Würmleins abstarb, da war Jona stocksauer und will sterben. Der Missionar mit dem roten Kopf. Die Geschichte kann man nachlesen im Elefantentaxi. Sein ganzer Fokus war nur auf sich selbst gerichtet. Er meint, dass er wegen seiner misslichen Lage mit Recht gegen Gott zürnt. Seine Herzenshaltung wird uns nochmals vor Augen gemalt. Und dann stellt Gott der Herzenshaltung des Jona seine eigene gegenüber mit den Worten: Dich jammert des Rizinus, um den du dich keine Mühe gehabt hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht verdorben ist. Um mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über 120.000 Menschen sind, die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden können, dazu die Menge Vieh. Hören wir Gottes Schmerz und Liebe aus dieser durchdringenden Frage? Es war in der Anfangszeit, als wir in Soplan waren, in diesem Karendorf, und ich konnte die Sprache noch nicht, wir waren erst wenige Wochen dort. Und dann kamen die Kinder in den Garten, sie hatten einen schönen Mangobaum und der hatte manchmal Früchte bis zu einem halben Kilo. Und als die Früchte noch klein waren, sind die Kinder gekommen, haben sie reingebissen, vielleicht zwei Bisse, drei Bisse. Und ich habe mich geärgert. Aber ich konnte nicht richtig schimpfen, weil ich die Worte noch nicht kannte. Und trotzdem, natürlich haben alle gemerkt, er ist nicht zufrieden da, der Chef in diesem Haus. Und was ich nämlich noch nicht gewusst hatte, das war sehr gesund für die Kinder, unreife Mango. Ich dachte, wie bei uns im Thurgau, oder unreife Äpfel, das ist nicht gesund. Aber diese unreifen Mango, die waren eigentlich gesund für die Kinder. Aber an einem Morgen hat Gott genau durch diesen Text zu mir geredet. Ich kümmere mich um diese Kinder. Du kümmerst dich um den Mangobaum. Wofür bist du hier? Für diesen Mangobaum zu pflegen und zu ärgern, dass du die Früchte nicht haben kannst. Das ging mir wirklich tief ein. Und wie gesagt, die gesamte Geschichte steht da in dem Buch, das Elefantentaxi. Gott wollte doch diese Kinder in unserem Garten gewinnen, während ich mich um den Mangobaum sorgte. Gott schmerzen die 120.000 Niniviten. Ihn schmerzt es, dass so viele Menschen und ganze Völker noch heute nichts von seiner Liebe und Barmherzigkeit erfahren haben. Seine Liebe und sein Erbarmen gelten auch ihnen. Die Botschaft des Jonas-Buches verdient unsere ganz große Aufmerksamkeit, denn es weist auf Jesus Christus hin, den einen, der größer ist als Jona, Matthäus 12, 41. Sein Tod am Kreuz mit dem schrecklichen Schrei seiner Gottverlassenheit und dann seine triumphale Auferstehung nach 3 Tagen und dem Schrei des Sieges sind die Zeichen des Jona. Sie zeigen die tiefe Bedeutung seines ganzen Lebens und bezeugen, dass Gott die ganze Welt so sehr liebt. Und wie wir gesehen haben, weist das Leben von Jona auch auf Gottes Mission und unsere Mission in dieser Welt hin. Am Kreuz offenbart sich das Vaterherz Gottes. Der ganze Schmerz über die verlorene Welt wird darin offenbar. Er sah keinen anderen Weg, als seinen eigenen Sohn in diese Welt als Missionar zu senden und ihn als Opfer hinzugeben für uns und diese Welt. Nichts hat Gottes Herz mehr bewegt als diese Völker der Erde, die ohne seine Gnade verloren sind. Seine ganze Schöpfung mitsamt den Tieren liegt ihm am Herzen. Als Jesus die 4000 Menschen dort gespiesen hat, da heißt es, er hatte Erbarmen mit ihnen, es jammerte ihm. Und als er die Menschenmenge sah ohne Hirten, da jammerte es ihm. Und wörtlich heißt es eigentlich, es drehte ihm den Magen rum. Und was bewegt unser Herz? Was schmerzt dich, wenn du oder deine Lieblingsmannschaft im Sport verliert? Wenn dein neues Auto eine Beule abkriegt? Wenn dein Kind nicht so gut ist in der Schule, wie du es erhofft hast? Wenn deine Karriere einen Knick bekommt und nicht so verläuft, wie gewünscht? Es mögen Dinge sein, die uns beschäftigen, die uns ärgern, die vielleicht auch traurig machen. Aber wenn wir nicht mitfühlen können, wenn Menschen in unserem eigenen Haus und Quartier Jesus nicht kennen, ganze Völker noch auf die gute Nachricht warten und uns mehr oder weniger gleichgültig ist, dann stimmt etwas mit unserem Herzen und unseren Prioritäten nicht. Was macht uns zu schaffen im Leben? Und was macht Gott zu schaffen? Wie setzen wir unsere Finanzen ein? Stimmt unser Herz dem Herz Gottes überein? Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Gemeinde übrigens einfach auch gesagt hat, wir wollen die Finanzen aufbringen, um Gottes Reich hier im Tal mehr zu bauen. Wichtig ist, dass wir jetzt auch zur Tat schreiten. Welche Sicht haben wir für unser Reich und welche für das Reich Gottes? Investieren wir nur in unser Leben, eine schöne Wohnung, tolle Ferien? Und welchen Stellenwert nimmt das Reich Gottes ein in meinem Leben? Mit meinen Taten, meinem Gebet, mit meinem Geben, mit meinem Unterstützen, mit meinem Hingehen, mit meinem Zeugnis. George Ferber, der Gründer von OM, hat gesagt, was wir für uns behalten, ist vergänglich. Was wir für Christus geben, bleibt in Ewigkeit. Gott liebt die Menschen, auch die Bösen. Sein Herz blutet für diese Menschen und er fragt, wen soll ich senden? Es stellt sich uns die Frage, wollen wir uns von Gott und für Gott ein neues Herz schenken lassen? Wenn mein Herz nicht weinen kann über die Menschen, die Gott nicht kennen, wage ich es zu bitten, dass Gott mir das schenkt, dass ich seinen Schmerz spüre in meinem Herzen, dass ich seine Liebe zu den Menschen erhalte, wie er sie hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Spüren wir das? Gott will unser Herz berühren. Er will uns für seine Sache gewinnen. Er möchte, dass wir wieder berührbar, sensibel werden für seinen Schmerz, für den Schmerz dieser Welt, die im Magen liegt. Hat die Frage Gottes dich jammert des Rizinus um du, den du dich doch keine Mühe gehabt und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über 120.000 Menschen sind, die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden können, dazu die Menge Vieh. Hat diese Frage das Herz des Jonah berührt? Wir wissen es nicht. Es ist eine bewusst offene Frage, die Gott an uns stellt. Die Frage bleibt: Berührt sie dein Herz? Willst du dein Herz mit dem Vaterherz Gottes eins machen? Wenn du heute Morgen Gottes Ruf hörst, was ist deine Antwort? Was ist meine Antwort? Wir wollen in einem Moment still werden und uns mit dieser Frage auseinandersetzen und fragen, Herr, wie kann ich in deinem Reich, zu deiner Ehre, dieses Leben leben? Was willst du, dass ich tue?